Schön, Sie alle zu sehen, heute zu diesem Festtag für uns. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, über was rede ich bei so einem Tag, bei so einer Gelegenheit. Und mir war es wichtig, auf das einzugehen, was meine Frau gerade gesagt hat, auf diese Stelle aus dem Buch Genesis 12, wo es heißt, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Gott sprach das zu Abraham. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Du sollst ein Segen sein. Somit habe ich diese Andacht genannt, ein Segen für Limburg. Nun sind wir ja nicht die ersten Christen, die in Limburg etwas tun, sondern es gibt viele andere in der Stadt, in verschiedenen Kirchen und Gemeinden, die gute Dinge tun und die ein Segen sind für Limburg. Und so verstehen wir uns als eine Ergänzung, als ein weiterer Segen für die Stadt, so dass wir alle zusammen einen großen Segen bilden, der letztendlich aus Gottes Hand kommt. Lassen Sie uns einmal den hebräischen Begriff für Segnen anschauen. Der ist nämlich Barak. Und Barak bedeutet mit heilvoller Kraft ausstatten. Das Wort Heil wiederum muss definiert werden. Und Dr. Scofield, ein renommierter Bibelausleger, schrieb dazu folgende Zeilen. Das Wort für Heil im Griechischen und Hebräischen schließt den Gedanken von Sicherheit, Befreiung, Schutz, Heilung und Gesundheit ein. Das also alles verbirgt sich hinter dem Begriff, den wir so landläufig mit Segen oder Segnen bezeichnen. Der Segen Gottes für uns bedeutet also nichts weiter oder nichts weniger als Sicherheit, als Befreiung, als Schutz, als Heilung und Gesundheit für unser Leben und für unseren Leib. Ich möchte Ihnen eine Geschichte vorlesen. In den Jahren der amerikanischen Wirtschaftskrise lebte in Texas ein Schafszüchter. Sein Name war Yates. Er lebte in großer Not. Mit der Schafzucht konnte er nicht genug verdienen, um Grundsteuern und Zinsen der Hypothek zu zahlen. Er verdiente so wenig, dass er seine Familie nicht richtig versorgen konnte mit Kleidung und Nahrung. Schließlich blieb ihm nichts anderes übrig, als die Wohlfahrt in Anspruch zu nehmen. Die Sorgen wuchsen. Er wusste nicht, wie alles einmal enden sollte. Dann kam eine Ölgesellschaft und untersuchte seine armselige Farm. Sie schlugen ihm eine Versuchsbohrung vor, weil sie berechtigte Hoffnung hatten, gerade auf diesem Grundstück Öl zu finden. Nach damaligem Recht gehörten auch die Bodenschätze dem Besitzer des Landes. Die Ölgesellschaft machte deshalb einen Vertrag mit ihm und die Probebohrung begann. Sie stießen dabei in 365 Meter Tiefe auf ein riesiges Öllager, aus dem sie von Anfang an mehr als 9,5 Millionen Liter pro Tag fördern konnten. Und es wurde immer mehr. Und alles gehörte Mr. Yates. Seitdem ihm das Land gehörte, war er reich. Aber er wusste es nicht und musste von der Wohlfahrt leben. Was war die Ursache? Ganz einfach, er wusste nichts von seinem Reichtum. Obwohl sie sein rechtmäßiges Eigentum waren, hatte er keinen Nutzen davon. Der großen Mehrzahl von Menschen, die ich kenne, geht es ganz ähnlich. Sie sind ausgestattet mit großem Potenzial und haben das selbst nie realisiert. Ich glaube, dass in unserem Landkreis, in unserer Stadt, ein riesiges Potenzial in Menschen schlummert, das aus verschiedenen Gründen nicht oder nicht ganz gehoben wird. Hat oft damit zu tun, wie wir unsere Kindheit verbringen, wie wir ermutigt und bestätigt wurden, als wir noch ganz klein waren. Das, was ich da gesagt bekomme in dieser Zeit, das hat Auswirkungen auf mein ganzes Leben. Es bleibt oft unentdeckt. Und ich habe herausgefunden, jetzt in den fast 18 Jahren, die ich den Dienst tue, dass so viele unserer Landsleute nicht in der Würde und in der Wertschätzung leben, die sie eigentlich von Gott her haben sollten. Stattdessen erleben viele Menschen hier Entwürdigung, Missbrauch und Not. Ich erspare Ihnen Statistiken hierzu, die sind landläufig bekannt. Doch was ist der Grund dafür? Ich glaube, der Grund dafür ist, dass wir zunehmend verlernen, noch nicht wirklich verlernt haben, aber doch zunehmend verlernen, wertvoll zu leben. Stattdessen haben wir gelernt, auch das lernt man in sehr kleinen Jahren, dass sich jeder selbst der Nächste ist. Egoismus hat sich ausgebreitet in unserem Land wie eine Seuche. Ich glaube, jeder von uns könnte da Geschichten zu erzählen, die er erlebt hat oder auch selbst verursacht hat. Niemand von uns ist frei von dieser Vergangenheit und von dieser Prägung, die unser Land mehr und mehr bestimmt. Die Wertefrage ist letztlich der Grund, warum wir hier heute Eröffnung feiern. Das ist der Grund, warum wir denken, dass Gott uns nach Limburg auch berufen hat, um hier mitzuarbeiten an den Werten. Doch lassen Sie uns weiter vorne beginnen. Genauer gesagt, möchte ich mit dem Fundament beginnen. Ein Fundament ist ja eine gute Sache. Und mein erster Punkt hierzu ist, dass Werte fundamentabhängig sind. Die Wiederentdeckung von Werten, und das ist ja interessant, so eine richtige Renaissance, hat bereits begonnen. Wir sehen das. Zukunftsforscher sagen uns die Wiederentdeckung der Werte als sogar einen Megatrend voraus. Die Dinge haben bereits begonnen und fangen an, publik zu werden. Werte sind wie ein Gebäude. Ein Gebäude, ich habe mal ein Gebäude mitgebracht. Ich nenne es den Wert Ehrlichkeit. Er besteht aus vielen kleinen Portionen, die wir lernen, die wir in unserer Entwicklung ausmachen. So definieren wir irgendwann Ehrlichkeit für unser Leben und wir stellen diese Ehrlichkeit auf ein Fundament und so auch andere Werte, wie zum Beispiel, ihr seht, ich habe meine Kinder ein bisschen um Hilfe gebeten, wie den Wert Dankbarkeit. Auch ein Wert, der wichtig ist und doch nicht mehr überall da ist. Wie vielen sagt man heute, sagt doch mal Danke. Irgendwann lernt man das zwar zu sagen, aber oft ist nicht mehr zu empfinden. Oder Treue. Ein alter Wert, der auch neu entdeckt werden kann. Und noch ein letzter Wert, wo die Bibel sagt, es ist der wichtigste von allen, nämlich Liebe. Er ist darum auch ein bisschen höher als die anderen. So haben wir Werte. Wir könnten natürlich weitermachen, es gibt viele weitere Werte. Wir könnten jetzt die Familie noch nehmen und verschiedene Dinge, den Glauben selbst. Werte sind wie so ein Gebäude, aber das Problem ist, wenn dieses Fundament, auf dem dieses Gebäude steht, zu schwanken beginnt, dann fallen die Werte. Wenn die Krisen kommen in unserem Leben, und die kommen irgendwann bei jedem von uns, dann fallen diese Werte, obwohl sie auf einem Fundament aufgesetzt sind. Möchte ich nachher noch was zu sagen. Weil ein Fundament entscheidet ja auf zweierlei Weise, ob es ein gutes Fundament ist in diesem Beispiel. Das eine ist die Festigkeit, die Tragfähigkeit und das andere ist die Verbindungsfähigkeit. Aber dazu nachher noch mal ein paar Worte. Viele haben diesen Trend zu den Werten hin erkannt, zu den alten Werten, die Wiederentdeckung. Ich denke da an TV-Shows, wir hatten ja jetzt auch den Bibelquiz und so Sachen. Ja, da kommen ja schon Dinge ins Rollen, die nur noch vor 5, 6 Jahren nicht denkbar gewesen wären im deutschen Fernsehen. Menschenrechtsorganisationen entdecken sie, karitative Verbände entdecken sie wieder neu. Die Regierung entdeckt immer wieder alte Werte neu, haben jedoch eine recht kurze Halbwertszeit, je nachdem, wer gerade regiert und wer gerade das Ruder übernimmt. Die Schulen entdecken Werte, das sehe ich auch bei meiner Tochter, wenn sie jetzt, was sie mit nach Hause bringt, an Dingen, da sind gute Sachen dabei, richtig klasse Sachen, die wieder wichtig werden. Doch ohne das richtige Fundament fallen wir in Krisensituationen in unser altes Verhaltensschema zurück. Das ist ja auch nichts Neues, das wissen wir von den Persönlichkeitsprofilen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten darüber, Dinge rauszufinden, aber unter Druck kommt immer das raus, was drin ist. Denken Sie an eine Zahnpastatube. Wenn Sie draufdrücken, egal was draufsteht auf der Verpackung, kann noch so schön draufstehen, pures Gold. Wenn du draufdrückst, kommt das raus, was drin ist. Und wenn das Hühnerkot ist, kommt Hühnerkot raus. Und wenn Wertlosigkeit drin ist, dann kommt Wertlosigkeit raus. Es geht also, und das ist mein zweiter Punkt, um Sein oder Tun. Werte brauchen ein verändertes Sein. Und wenn sie ein verändertes Sein haben, dann führen sie zu einem veränderten Tun. Das heißt, Werte setzen immer im Charakter, im Herzen, also im Innersten des Menschen auf. Unser Herz bestimmt, was dort wachsen kann und wie es dort wächst. Ist unser Herz nicht dementsprechend verändert und vorbereitet, dann können sich die Werte nicht halten, wenn der Druck draufkommt. Dann kippen sie einfach um, wenn ein bisschen Erschütterung draufkommt. Also es geht nicht um Tun. Wir alle versuchen, das Richtige zu tun. Und wir merken doch zu oft, wie schnell wir es wieder verlassen, wenn wir unter Druck kommen. Darum spreche ich nicht über das Tun, sondern über das Sein. Denn unser Tun ist der beste Indikator für die vorhandenen Werte beziehungsweise auch die zunehmende Wertlosigkeit unserer Gesellschaft. Wie fülle ich meine Steuererklärung aus? Wie genau bin ich bei diesen Dingen? Wie wichtig ist mir Ehrlichkeit? Wie achte ich im Straßenverkehr auf die Geschwindigkeitsbegrenzung? Tue ich es nur, wenn mir jemand zuguckt oder wenn ich irgendwo einen Blinker bekomme, Radarfalle? Oder habe ich mich nicht selbst entschieden? Nein, das ist ein gutes Gesetz. Das ist ein Gesetz, was der Staat zum Schutz gemacht hat. Und es ist ein Wert zu sagen, ich achte das und ich ehre die Gesetze geben, die uns auch in der Politik vorstehen. Ich freue mich sehr, dass unser Bürgermeister Richard heute hier ist und hier uns damit die Ehre gibt, weil auch ihn möchte ich ehren damit, weil er ist ein Mann, der hier Verantwortung für die Stadt übernommen hat, der sie trägt jetzt schon einige Jahre und hoffentlich auch noch viele Jahre das tun wird. Unser Tun ist der beste Indikator. Denken wir mal über Schwarzarbeit nach. Ich war auf einem Führungskräftekongress, da war Professor Lothar Späth im Januar 2003 und er hatte eine alarmierende Zahl genannt. Er sagte, der Wirtschaftsanteil der Schwarzarbeit liegt bei über 16% der Volkswirtschaft. 16%. Stellen Sie sich vor, was für eine Steuersenkung wir haben könnten, wenn wir Ehrlichkeit wieder in unserem Werteskala drin hätten im Volk. Denken wir an Steuerbetrug über Einkommensteuererklärung. Wie viele Milliarden da jedes Jahr nicht gezahlt werden, das weiß nur Gott allein. Denken wir an den Wert, die Eltern zu ehren. Ja, man wundert sich buchstäblich, warum werden die Alten so abgeschoben? Und dann wundert man sich, dass die nächste Generation genauso endet. Wenn wir nicht anfangen, unsere Eltern zu ehren, werden wir garantiert auch erleben, wie unsere Kinder mit uns umgehen, wenn wir alt sind. Es ist ein Grundgesetz, ein geistiges Grundgesetz der Saat und Ernte. Denken wir an Autorität ehren im Allgemeinen. Ist Autorität für uns nicht eher feindschaftlich, gefährlich? Oh, ein Politiker in Autorität, den muss man erstmal runtermachen. Da muss man erstmal all das Negative suchen, was vielleicht da ist. Anstatt dass man schaut, was leistet dieser Mann oder diese Frau für die Gesellschaft, für uns letztendlich. Der Chef, ja, der macht immer nur böse Sachen. Aber ist es nicht der, der verantwortlich dafür ist, dass ich eine Arbeitsstelle habe? Warum ehre ich ihn nicht? Auch weil er Fehler macht. Hey, wer von uns macht keine? Da hat jemand das Handy noch an. Bitte ausschalten, danke. Den Fernsehkonsum, das ist was ganz Interessantes. Es gibt einen Fernsehforscher, der Professor Heribert Heinrichs, der hat ausgerechnet, dass ein Kind in Deutschland mit durchschnittlichem Fernsehkonsum zwischen seinem 5. und 15. Lebensjahr 18.000 Mal Zeuge von Tötungen von Menschen auf dem Bildschirm wird. 18.000 Morde bis zum 18. Lebensjahr. Der britische Wissenschaftler Dr. Guy Gumberbatch, der für die BBC die Abendprogramme von 7 Ländern verglich, hat der Bundesrepublik Deutschland bescheinigt, dass sie an der Spitze der Statistik über Brutalität und Gewalt im Fernsehen liegt. Wir reden von zwischen 3 und 4 Stunden Fernsehkonsum durchschnittlich. Das sind die Alten und die ganz Jungen mit eingenommen. So viel zu Werten. Was prägt unsere Werte? Natürlich das, was uns prägt, das, was wir vor Augen haben, die Bilder, die wir sehen, die prägen unsere Werte. Sex vor der Ehe. Vor 30, 40 Jahren waren gewisse Dinge noch strafbar. Heute ist das alles normal. Macht man sich keine Gedanken mehr. Dass eine Ehe durchschnittlich 6 Jahre hält und dann die Scheidung kommt, das entrüstet auch nicht mehr wirklich. Außereheliche Geburten, wer zahlt den Preis? Ja klar, jeder zahlt ihn. Der Mann, die Frau, aber ganz besonders die Kinder. Alleinerziehende Mütter und Scheidungsraten schnellen in die Höhe. In 2003 wurden in Deutschland 191.000 außereheliche Kinder geboren. Das sind 27%. Fast ein Drittel aller geborenen Kinder in unserem Land werden groß ohne Vater oder ohne Mutter. Ist das normal? Ich glaube nicht, dass das Normalität sein sollte. Vor 10 Jahren waren es nur 118.000, fast die Hälfte. Sie merken, da passiert etwas mit unserem Volk. Unsere Volksseele wird verändert. Den höchsten Anteil übrigens an außerehelichen Geburten, und das hat mich ein bisschen beruhigt, liegt nicht in Hessen, sondern in Mecklenburg-Vorpommern. Aber dort dann mit 61% aller Geburten. Das lässt einen fast wieder weinen. 20.000 Scheidungen pro Jahr, kommt inzwischen auf 2 Hochzeiten eine Scheidung. Dann gucken wir in den christlichen Bereich rein. Das Desinteresse an christlichen Kirchen steigt unaufhörlich an. Die nordelbische Kirche wird bis 2030 etwa ein Drittel ihrer 2,2 Millionen Mitglieder verlieren. Eine evangelische Landeskirche in Deutschland. Die Kirchenlandschaft Deutschland hat etwa 26,2 Millionen Katholiken, etwa 25,8 Millionen in der evangelischen Kirche Deutschlands und etwa 860.000 Christen in evangelischen Freikirchen. Das bedeutet, wir haben knapp 25% Atheisten und Kirchendistanzierte in unserem Land heute. Da ist nicht mal davon ausgegangen, dass die meisten Kirchenmitglieder, ich nenne es mal sehr vorsichtig und sehr positiv, passive Mitglieder sind, die vielleicht noch ihre Kirchensteuer zahlen, aber nicht mehr wirklich am Gemeindeleben teilnehmen. Schauen wir uns in Limburg an. Etwa 35.000 Einwohner, 51,7% Katholiken, preis Gott. Über die Hälfte von Limburg hat zumindest einen Bezug zu einer christlichen Kirche. Und natürlich 23,9% evangelische Christen, aber auch hier 24,4% Kirchendistanzierte. Atheisten, nennen wir sie, wie sie wollen. Menschen, die nichts mehr mit irgendeiner christlichen Kirche zu tun haben. Die anderen Fakten sind, dass tatsächlich nur etwa 8% der Katholiken und 2% der evangelischen Christen die Kirchen besuchen und am Gemeindeleben teilnehmen. Andere Studien gehen davon aus, dass in Deutschland weniger als 3% der Deutschen tatsächlich als bekennende Christen nach der Bibel leben. Weniger als 3%. Das sind die Treuen, das sind die, die wirklich ernst machen mit dem, was sie glauben, die ihrem Glauben auch Taten folgen lassen. Ich meine, das ist nicht normal für das christliche Abendland. Wir haben hier den Missionsdirektor von uns aus Ghana sitzen, den Reverend James Zode. Er kommt aus einem Land, wo über 30% der Bevölkerung bekennende Christen sind, nicht nur religiös, sondern die wirklich dazustehen und die ganz fleißig Gemeinde bauen. Ich war ja wieder da vor kurzem und da zu sehen, wie die Kirchen aus den Boden schießen, überall, alle möglichen Namen. Es ist sehr bunt in Ghana. Da ist die katholische Kirche, da ist die evangelische, da sind die Lutheraner, die Pfingster, die Baptisten, alles rund dabei. Aber die Menschen nehmen ihren Glauben ernst. Und das war mal ein Land, wo wir Missionare hingeschickt haben. Es war ein deutscher Missionar, der die erste Bibel in Ewe übersetzt hat, in die Landessprache der Volta-Region. Es war Obervolta, das ehemalige deutsche Obervolta. So sind eigentlich wir längst die geworden, die Missionare von außerhalb bekommen. Hunderte jedes Jahr kommen hierher aus den Philippinen, aus Schwarzafrika, verschiedenen Ländern, aus Südamerika. Die kommen hierher, werden von ihren Gemeinden bezahlt und geschickt, damit die hier christliche Gemeinde bauen in Deutschland. Auch aus den USA. Überall kommen sie inzwischen hierher. Also hier ist irgendwas, was sich verändern darf. Ich könnte diese Negativliste jetzt beliebig fortsetzen. Ich erspare uns das. Wir wollen heute an diesem Tag nicht so viel Negatives uns anschauen. Aber doch verstehen, warum bitteschön noch eine christliche Kirche in Limburg. Mir ist es wichtig, dass das klar wird. Es geht auch überhaupt nicht darum, jetzt den Zeigefinger hochzuheben, anklagend gegen all das. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ohne Christus in meinem Leben wäre ich kein Dort besser als all die Zahlen, die ich jetzt gelesen habe und viele andere auch. Weil er macht den Unterschied. Die Beziehung zu Jesus Christus alleine macht den Christen aus. Weder die Zugehörigkeit zu einer Kirche, noch zu einer Freikirche, noch zu irgendwas sonst. Meine Beziehung zu Christus ist mein Garant und ist mein tragfähiges Glaubensbekenntnis, Glaubenszeugnis. Nun, mein dritter und letzter Punkt geht um dieses einzig tragfähige Fundament Christus. Es gilt herauszufinden, welches Fundament tatsächlich ein ganzes Leben lang trägt und auf dem ich echte Werte bleibend aufbauen kann. Wissen Sie, viele Menschen wollten Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Der Glaube an Jesus Christus ist meiner Erfahrung nach und all dem, was ich erlebt habe, das einzige tragfähige Konzept zur Installation echter Werte. Religiöses Denken und Verhalten, auch christliche Religion, kann das nicht leisten. Weil Religion nicht zu einer lebendigen Beziehung zu dem Schöpfer Gott und damit zum Schaffer aller echten Werte führen kann. Religion führt mich zum Tun, zu Handlung, zu religiösen Handlung. Aber es führt mich nicht zu einem veränderten Sein. Weil aus dem Tun allein wird das Sein noch nicht verändert. Christus jedoch und eine Beziehung zu Christus selbst führt mich zu einem veränderten Sein. Und dann wird automatisch mein Tun sich anpassen. Es wird sich mitverändern. Es ist nicht künstlich, nicht aufgesetzt. Und es wird gerade dann sichtbar, wenn jemand durch eine Lebenskrise geht. Wie fest ist sein Glaube? Wie echt ist das denn, was er da immer sagt? Ich kann hier schöne Sachen reden von hier vorne. Aber in den Lebenskrisen, auch durch die ich gehe, da kann man sehen, was ist wirklich echt. Dann wird dran geklopft. Wenn jemand stirbt, den man sehr lieb hat. Wenn Arbeitslosigkeit kommt, wenn Not kommt, finanzielle Not oder Krankheit anklopft, dann haben wir einen Indikator, wie echt unser Glaube wirklich ist und wie wirklich unser Sein verändert wurde. Ich möchte Ihnen jetzt der negative Liste etwas gegenüberstellen, etwas sehr Positives, nämlich die positiven Wirkungen des Evangeliums, die auch untersucht wurden in mannigfaltigen Untersuchungen. Als Christen sind wir Menschen des Glaubens und Jesus selbst rät uns, zu glauben, ohne zu sehen. Das ist ein guter Rat. Dennoch gibt es eine ganze Menge empirischer Untersuchungen, die uns mehr als ahnen lassen, welchen Qualitätsgewinn ein Leben hat, das sich Jesus Christus seinen Geboten und Werten unterordnet. Sie wissen ja, es gibt ja dieses Bezeugen, oh ja, da ist jemand mit mir gebetet und ich bin heil geworden. So, jetzt haben wir das A, das heißt, da war jemand, der hat mit mir gebetet, und B, da ist eine Heilung geschehen. Rein theoretisch, vielleicht war es eine Grippeerkrankung und die wäre am nächsten Tag sowieso heil gewesen. Insofern kann man nicht sagen, dass A immer die Voraussetzung für B ist, nur weil A vor B gewesen ist. Verstehen Sie, was ich meine? Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir empirische Untersuchungen haben, die also mehrere hundert oder tausende von Menschen mit einbezieht, um eben nicht diesen Fehler zu machen, diese falsche Ableitung zu machen und sagen, ja gut, es muss A sein, sonst kann B nicht sein. Aber wenn es wirklich so wäre, dass es ein A-Verhalten gibt, das das B-Verhalten bringt und wir das wissen könnten, dann würde das sehr viel helfen. Und ich habe hier etwas entdeckt, eine Studie von dem Heidelberger Professor Ronald Grosset-Maticek. Er ist Direktor für präventive Medizin am Europäischen Zentrum für Frieden und Entwicklung und hat die umfangreichste europäische Studie über die Strategien zur Aufrechterhaltung der Gesundheit durchgeführt, die wir bisher haben. Bei dieser sehr beachteten Studie waren 35.814 Personen beteiligt, die untersucht wurden. Professor Grosset-Maticek spürte der Frage nach, welche vorbeugenden Faktoren die Gesundheit und das Wohlbefinden bis ins hohe Alter von 75 bis 88 Jahren aufrechterhalten und was der Mensch dazu tun kann. Ich gehe mal davon aus, dass jeder von uns gerne dieses Alter in Gesundheit und Kraft erreichen würde. Insofern glaube ich, dass diese Untersuchung für jeden von uns ein Gewinn ist. Er hat herausgefunden, dass vier Bereiche maßgeblich sind, um dieses Ziel zu erreichen. Erstens körperliche Faktoren. Das sind Dinge wie gute Gene, Ernährung, Bewegung und Schlaf. Zweitens seelische Faktoren, zum Beispiel der Wille zur Aktivität, Fähigkeit zu einem selbstbestimmten Leben und auch Begeisterungsfähigkeit. Der dritte Bereich sind die sozialen Faktoren, gute Integration und ausreichend auch gute Beziehungen. Und viertens und letztens der spirituelle Bereich, spirituell-geistliche Faktoren, nämlich zum Beispiel eine spontane und persönliche Gottesbeziehung sowie freiwilliges Gebet. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied. Man kann ja beten, weil man es muss oder wie auch immer oder ein vorgefertigtes oder ich mache es, ich rede zu meinem Gott aus freiem Herzen, weil ich da ein Bedürfnis zu habe und ich habe eine persönliche Gottesbeziehung, keine, die jetzt nur religiös ist. Es kann mich dazu hinführen unter Umständen, aber ich brauche eine persönliche Beziehung zu Gott, ganz unabhängig von irgendwelchen religiösen Gedanken. Die Stärke der einzelnen Faktoren ist relativ gering. Wenn aber aus den vier Bereichen, die ich eben genannt habe, mit ihren insgesamt 15 Faktoren etwa 8 positive zusammentreffen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit beträchtlich an, ein höheres Alter zu erreichen. Jeder einzelne Faktor ist sozusagen in sich gut und nützlich. Richtig zur Geltung kommt er jedoch erst im Zusammenwirken mit den anderen. Interessantestes Ergebnis war, dass als Einzelfaktor der Glaube für die Gesundheit am wichtigsten ist. Gemeint ist eine spontane Gottesbeziehung, die in Freud und Leid, nicht aus Pflicht, Routine oder Zwang gelebt wird. Wollte man die Einsichten der Studie auf eine Quintessenz reduzieren, dann lautet diese wie folgt. Wenn Sie gesund bleiben und mit Wohlbefinden ein hohes Alter erreichen wollen, dann kommen Sie noch vor Ihrem Dauerlauf und vor dem Wellnesswochenende in den Gottesdienst, um Gott persönlich zu entdecken und mit ihm zu leben. Personen, die alle 15 in der Untersuchung ermittelten Präventivfaktoren aufweisen, bleiben zu 93% mit Wohlbefinden gesund und aktiv bis ins hohe Alter. Sie waren am Ende der Studie eben zwischen 75 und 88 Jahre alt. Fehlt Faktor 1, gute Gene, fällt der Prozentsatz der gesund gebliebenen Personen stark ab auf 70,6%. Fehlt nur einer der übrigen Faktoren, ganz egal welcher, dann sinkt der Prozentsatz der gesund gebliebenen auf unter 50%. Der stärkste Abfall besteht bei dem Fehlen einer positiven Gottesbeziehung. Ohne diesen Faktor erreichen nur noch 23,8% ein hohes Alter in Gesundheit, selbst wenn sie alle anderen 14 Faktoren haben. Und das hat mich ermutigt. Da dachte ich, wow, selbst wenn meine Gene nicht so toll wären und ich nicht so der Öko-Freak wäre, der alles so gesund ernährt und 1000 Sportarten macht und alles, wenn ich doch diese persönliche Gottesbeziehung habe, dann habe ich das Wichtigste von allem. Bei dieser Studie fand man unter anderem heraus, dass die Überlebenszeit nach einer Krebsdiagnose bei Menschen mit einem lebendigen Glauben 14,8 Jahre dauerte, während alle anderen Personen bereits nach durchschnittlich 7,9 Jahren verstarben. Jetzt sagen Sie mir, ob das ein Zufall sein kann, dass das bei 35.000 Personen untersuchte empirische Ergebnis nicht eine Ermutigung ist, sich doch ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, was das mit Gott auf sich hat. Die durchschnittliche Lebenserwartung lag bei neurotischem Atheismus bei 63 Jahren. Meine Damen und Herren, sollten Sie dieses Alter bald erreichen und Jesus Christus noch nicht kennen, dann haben Sie aber echt was zu tun. Gehen Sie auf Gott zu. Wogegen die bei traditioneller Religiosität immerhin 72 Jahre betrug. Also die Religiösen unter uns haben ein bisschen mehr Zeit, sich damit Gott nochmal zu arrangieren. Mit Abstand die Spitze jedoch markierten die Personen mit einer lebendigen Gottesbeziehung. Diese wurden im Durchschnitt 85 Jahre alt. Ist das eine Ermutigung? Zu den Atheisten und Christen liegen 22 Jahre Lebenserwartung durchschnittlich. Und wenn du dich dann noch ein bisschen besser ernährst als der Durchschnitt und ein bisschen mehr Sport machst, dann, ja, weißt du, was ich sagen will. Wir haben echt Grund zu hoffen und es ist ein positives Evangelium, was wir verkündigen. Es ist ein lebensverlängerndes, ein gesundheitgebendes, ein heilendes Evangelium. Es gibt weltweit über 300 anerkannte Studien, die nachweisen, dass der lebendige Glaube an Gott eine für die Gesundheit und das Altwerden mit Wohlbefinden fördernde Wirkung hat. Über 300 Studien. Viele Dutzend Menschen haben in den letzten Jahren durch diese Gemeinde hier, natürlich noch viel mehr durch den Vorläufer aus Hadamar, körperlich oder seelische Heilung nach Gebet erlebt. Von zahlreichen Gebetserhörungen wurde von diesem Pult aus berichtet. Menschen kamen hier nach vorne, teils nach Monaten, nachdem mit ihnen gebetet wurde und erzählten, wie Gott ihr Leib geheilt hat oder auch ihre Seele geheilt hat. Wer mal Depressionen hatte, weiß, dass die Heilung von Depressionen genauso ein Wunder ist wie die Heilung von Krebs. Ungute Gewohnheiten wurden aufgelöst im Leben von Menschen. Trunkenheit, Süchte, Rauchen, Drogen. Menschen wurden vollständig befreit. Durch einfache, simple Glaubenshandlungen, wie eben das Gebet mit Handauflegung. Gott selbst sagt über sich, dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Wir vergessen das manchmal. Wir haben hier ein großes Kreuz hingemacht, um klarzumachen, das Kreuz ist leer. Der da für uns hing, ist gestorben, aber er ist nicht geblieben im Grab. Er ist auferstanden und er sitzt heute zur Rechten Gottes. Und dieser Gott, Jesus Christus, der Vater und der Heilige Geist, sagt über sich, ich verändere mich nicht. Die Gesellschaft kann sich verändern, die Werte der Gesellschaft können sich verändern. Meine Werte bleiben die gleichen. Meine Kraft bleibt die gleiche. Mein Segenswunsch für uns alle bleibt der gleiche. Das Fundament für echte Werte ist der Glauben an Christus. Und wenn ich jetzt dieses Fundament hier verändere und ich nehme diese wundervolle Duplo-Lego-Platte meiner Kinder, das ist nicht mal so stabil wie der Tisch, aber es hat einen Vorteil. Es trägt durch den Tisch und es hat eine Verbindung. Es ist nicht nur draufgestellt, wie manchmal unsere Werte einfach so draufgestellt erscheinen auf unser Leben, was eigentlich gar nicht so recht dazu passt. Nein, diese Werte, die stehen. Und man könnte noch weitere dazu bauen. All diese Werte stehen. Man kann sie fest befestigen durch den Glauben. Viel Liebe hat da Platz. Viel Treue hat da Platz. Und viele andere Werte, die jetzt nicht hier sind. Und diese Konstruktion, versteht ihr, die hält was aus. Da fällt eben nicht alles in sich zusammen, wenn Erschütterungen kommen, sondern diese Werte halten Erschütterungen aus. Jesus verändert unser Sein, nicht nur unser Tun. Er verändert uns, die Bibel nennt das eine neue Geburt. Wir können tatsächlich einen Neuanfang mit Gott erleben. Es fragte mich mal jemand, ja, wo muss ich denn hingehen, wenn ich mich jetzt bekehrt habe? Muss ich in die katholische Kirche oder in die evangelische Kirche oder zu euch kommen? Da sage ich, das ist gar nicht so wichtig, weil das musst du Gott fragen, wo er dich haben will. Du bist ein lebendiger Stein laut der Bibel. Das heißt, du hast irgendwo einen Platz, wo du genau reinpasst. Und es wäre ein furchtbarer Fehler, wenn du hierher kämst, nur weil du das gerne willst. Du musst dahin gehen, wo dein Platz ist von Gott her. Du musst da Dinge mitbewegen und verändern, die der Herr dir zeigt. Weil eins ist sicher, wenn wir irgendwann vor dem Himmelstor stehen und Petrus begegnet oder wer auch immer dann da den Vorsitz hat vorne an der Schaltzentrale, der wird nicht fragen, oh, Herr Graf, waren Sie auch ein guter Freikirchler? Oder Frau Schad, waren Sie eine gute Katholikin? Oder Norbert, warst du ein guter Pfingstler? Nee, ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube ganz sicher, dass diese Frage niemand von uns hören wird. Eine Frage nach Organisation. Organisation ist wichtig, hat ihre Bedeutung. Aber hier, da oben nicht mehr. Da oben geht es um eins, nämlich, war dein Leben mit Gott verbunden? Hattest du eine Beziehung mit Jesus Christus oder hast du ein religiöses Spiel gespielt, hast du Kirche gespielt? Ist dein Leben wirklich verbunden gewesen mit Gott? Hast du gehört, was er will? Hast du getan, was er dir gesagt hat? Oder hast du gemacht, wozu du Lust hattest? Die Fragen, die werden wir hören eines Tages. Und wir werden Rechenschaft geben über unser Leben. In dieser Weise. Mindestens 24% unserer Bevölkerung, also über 8000 Limburger Bürger, gehören keiner christlichen Kirche an. Darunter sind Ausländer, aber darunter sind auch mehr als genug Deutsche. All diese Menschen müssen hören, dass Christus sie liebt, dass Christus für sie an diesem Kreuz gestorben ist, dass Christus auch ihre Sünde getragen hat, all das, was sie trennt von Gott, wo sie auch empfinden, da ist eine Sperre zwischen mir und Gott, ich kann nicht zu Gott, und es stimmt. Zu Gott komme ich nur, wenn ich mein Leben ihm anvertraue, wenn ich ihn um Vergebung bitte für das, was ich in meinem Leben alles falsch gemacht habe. Ich war erst 20, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, und ich hatte schon eine Menge zu erzählen. Ja, die Katholiken beichten ja, wir beichten jetzt nicht in der Weise, aber wir sagen die Dinge alle Gott. Weil das ist wichtig, weil nur er kann Vergebung geben. Und wenn ich keine Vergebung habe, dann ist mein Leben nicht auf dem Fundament Christus aufgebaut. Welche Methode wir auch immer dazu gebrauchen, wichtig ist, dass wir unser Leben mit Gott klären. Unser Ziel ist es, diese kirchendistanzierten Menschen mit dem freimachenden und wertgebenden Evangelium Jesu Christi zu erreichen. Doch sie ahnen schon, dass das beste Fundament nichts nützt, wenn man nicht damit verbunden ist. Wenn ich so ein Fundament habe, und ich habe die Dinge und ich bin liebenswert und liebevoll und alle kennen mich als einen ganz liebevollen Menschen. Ich kenne auch das Fundament. Und dann kommen Erschütterungen. Und insofern nutzt das Fundament nur, wenn ich drauf aufgesetzt bin und nicht, wenn ich nur weiß, ach, das ist gut. Es gibt Leute, die können wunderbar über Gott, über Jesus Christus erzählen, aber haben in ihrem Leben selbst kein Zeugnis dafür, kein wirkliches Leben, keine Echtheit. Wir sehen es als unseren Auftrag an, das Fundament und die Verbindungsmöglichkeiten durch den Glauben Menschen aufzuzeigen, die diese nicht haben. Jeder muss dann persönlich entscheiden, was er mit dieser Einladung Jesu Christi als Herr und Erlöser tut. Er kann sie annehmen, er kann sie verwerfen, er kann sie aufschieben. Wir haben Segnungen von Gott empfangen, gemäß dieser Schriftstelle aus dem Buch Genesis. Wir haben die Segnungen aber nicht empfangen, damit wir uns daran freuen und nichts tun. Sondern wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und wir wollen ein Segen sein für diese Stadt. Nicht nur in der Weise, dass wir das Evangelium verkündigen, sondern auch in jeder anderen Art und Weise, die wir irgendwo empfangen, wo wir Möglichkeiten sehen, mitzuarbeiten und uns einzubringen. Wir haben hier viele gute Leute, auch aus verschiedensten Berufen und Qualifikationen. Und wir wollen ein gutes partnerschaftliches Leben mit unserer Stadt, mit unserem Bürgermeister, mit unseren Kirchenkollegen hier haben, aus allen Großkirchen und auch Freikirchen zusammen. Jesus Christus ermutigt jeden Christen, ein Leben der Hingabe an ihn zu leben und in Gebet und Handlung ein echter Jünger Jesu zu sein. Ich möchte mit zwei Bibelstellen das hier ausklingen lassen und noch eine kurze Geschichte erzählen. Die erste Schriftstelle ist Johannes 14. Jesus selbst sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Das ist ein heiliges Erbe aller Christen, aller Denominationen und Kirchen. Wir sollen die Werke Jesu tun. Wir müssen uns erinnern, was waren die Werke Jesu? Er hat gepredigt, er hat Menschen geheilt, er hat Menschen befreit, er hat Gutes getan. Er war kein Humanist, er hat nie den Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Er hat klar gesagt, Gott ist der Mittelpunkt, das Zentrum von allem. Und da müssen wir zurück. Der Auftrag, den Jesus als den Seinen in der Synagoge von Nazareth vorstellte, ist somit auch der unsrige. Er sagte nämlich an diesem Ort, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Ihr lieben, Limburg braucht Menschen, die diesen Auftrag von Jesus annehmen und bereit sind, sich darauf einzulassen, zu den Wurzeln ihres Glaubens zurückzukehren. Limburg braucht Menschen aus jeder Kirche und jeder Gemeinde, die hier repräsentiert ist oder die es hier gibt. Unsere Wurzeln liegen im Dienst Jesu Christi, seiner Apostel und seiner Jünger. In diesem Sinne sind wir mit Auftrag und Kraft Christi gesegnet, die ein Segen für ihre Stadt sein sollen. Und diese Geschichte, die ich noch lesen möchte, ist folgende. Ein junger Mann hatte einen Traum. Er betrat einen Laden. Hinter der Ladentheke sah er einen Engel. Hastig fragte er ihn: "Was verkaufen Sie?" Der Engel gab ihm freundlich zur Antwort: "Alles, was Sie wollen." Der junge Mann sagte: "Dann hätte ich gerne das Ende aller Kriege in der Welt. Immer mehr Bereitschaft, miteinander zu reden. Die Beseitigung der Elendsviertel in Lateinamerika. Mehr Ausbildungsplätze für Jugendliche. Mehr Zeit der Eltern, um mit ihren Kindern zu spielen." Und. Da fiel ihm der Engel ins Wort und sagte: "Entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen keine Früchte. Wir verkaufen den Samen. Wir sind nicht in der Lage, das menschliche Herz zu ändern. Niemand von uns. Nur Gott kann das tun. So haben auch wir keine fertigen Lösungen zu bieten, sondern das Saatgut dazu. Gepflanzt, begossen und gedüngt werden muss es von jedem Einzelnen selbst. Wir freuen uns Seite an Seite mit den anderen Kirchen und Freikirchen Limburgs, diese gute Saat des Evangeliums in dem Boden unserer Stadt aussehen zu dürfen. Und wir wollen und wir sollen ein Segen für Limburg sein. Vielen Dank.
So, wir hören jetzt ein Lied mit einer jungen Dame von Johanna Gröbel. "Mein Herr, du bist am Kreuz für mich gestorben", ist der Titel des Liedes. Da ist sie.
So, ich freue mich jetzt etwas über die Gemeinde selbst sagen zu dürfen, über unsere Herkunft, über unsere Ziele, unsere Strukturen und natürlich über unsere Entstehungsgeschichte. Vielleicht zu Anfang, mich selbst verbindet sehr viel mit dieser Stadt. Ich selbst bin ein Sohn Limburgs und eigentlich meine ganze Familie stammt aus dieser Stadt. Ich bin in Limburg aufgewachsen, habe viele Jahre in der Innenstadt gewohnt, an verschiedenen Plätzen, habe auch ein paar Jahre in Eschhofen gewohnt, im Stadtteil, vor Ort. Drei verschiedene Schulen besucht in Limburg und auch mein Vater ist leider heute Abend nicht hier, heute Mittag nicht hier, entstammt einer alten Limburger Familie. Seine Mutter war die erste Zahnärztin dieser Stadt, Paula Trümper vielleicht, so ältere unter uns kennen sie noch. Jetzt die Praxis Mai, der Vater vom jetzigen Zahnarzt Mai war dort in der Ausbildung bei meiner Großmutter. Mein Großvater hatte den Verein Kreditreform geleitet hier in der Stadt und so der Großcousin meines Vaters, der Gerrit Trümper, den kennt vielleicht auch der eine oder andere, der war bis vor kurzem vielleicht der beliebteste Augenarzt in der Stadt. Ich sage das mal so, weil jeder, der eine Brille trägt oder viele davon, kennen ihn gut und er ist ein sehr sympathischer Mensch. So, auch von meiner Mutterseite kommt viel aus Limburg, wenn auch aus dem Stadtteil Albach. Da eine Jahrzehnte, jahrhundertlange Albacher Geschichte vorzuweisen. Dort, aber auch meine Großmutter von mutterlicherseits war Krankenschwester ihr ganzes Leben. Hildegard ist nachher im St. Vinzenz. Und eben meine Mutter war auch eine Weile dort tätig. Und so ist es allein familiär schon eine starke Verbindung zu der Stadt. Und mit diesem Kino hier verbindet mich auch einiges. Es war hier, wo ich mit meinen Eltern den ersten Film meines Lebens gesehen habe im Kino. Und es war Bambi, das weiß ich noch. War im alten Kino 1, jetzt im Kino 4, damals noch vor der Renovierung, sah alles noch nicht ganz so schön rot aus, wie das jetzt heute in dem Kino ausschaut. Oder in dem Kino 2, was jetzt unser Multifunktionsraum geworden ist, da habe ich meiner heutigen Frau den ersten Kuss gegeben, vor 18 Jahren. Ja, also das hat für mich schon eine große Bedeutung. Ich habe viele schöne Stunden mit meinem Vater hier verbracht, auch als Kind. So, für mich ist es ein besonders schöner Tag heute. Nicht einfach nur, weil wir ein neues Gemeindegebäude haben, sondern weil wir genau hier sein dürfen, an diesem Platz, dem ich sehr viele positive Erinnerungen verbinde. Und etwas zur Historie. Kurz nach meiner Hinwendung zu Christus, das war 1988, ich war 20-jähriger Unteroffizier in unserer Armee hier und habe in dieser Zeit wirklich Gott gefunden und wurde dann auch praktizierender Christ. Und unmittelbar in diesem Zeitraum hat er auch klar zu mir gesprochen, hat gesagt, du sollst hier er hat es noch nicht Gemeinde genannt, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich vielleicht davon gelaufen, aber du sollst hier mit Christen deines Alters zusammenkommen und sollst die Bibel lesen und einfach Gottes Willen tun, auf irgendeine Weise. Und so ging es dann los. Im selben Jahr begannen meine Frau und ich mit 5 weiteren Christen damit, uns wöchentlich zu treffen. Wir studierten die Bibel, wir beteten, wir sangen Lieder. Wir entdeckten in der Bibel, dass es Gottes Wille ist, auch heute noch zu heilen. Das war was, was wir nie vorher gehört haben in unserer Kirche. Ich kam aus der katholischen Ecke, meine Frau aus der evangelischen. Und so beteten wir mit Gott einfach mit Kranken. Wir haben gelesen, was wir das tun sollen, Jüngerauftrag und so. Und wir taten es und Leute wurden gesund. Übernatürlich. Es war erstaunlich, aber es funktionierte. Und so machten wir weiter damit und es sprach sich rum. Wir fingen an in einem Wohnzimmer und leider habe ich von dieser Zeit keine Fotos mehr. Ich weiß nicht, ob es irgendwo welche gibt, zumindest ich habe keine gefunden. Später, als immer mehr Menschen hinzukamen, bauten wir einen Kellerraum aus und da habe ich ein paar Bilder gefunden. Aha. 1989, Station Nummer 1 unseres Gemeindelebens. Hier sehen wir so die Gründungsmannschaft. Oder einige, es fehlen auch einige, die noch dazugehörten. Maria sehe ich jetzt nicht hier oder so. Aber das war eins der ersten Bilder, was ich jetzt noch gefunden habe, eins der ältesten. Oder hier haben wir noch was. Ja, im Keller wuchs dann letztendlich aus diesem, nennen wir es mal Hauskreis oder Kleingruppe, wuchs dann eine Gemeinde heraus, die dann immer größer wurde und wo immer mehr Leute dazu kamen und auch immer mehr Dienste zwangsläufig dann entstanden. Da sehen wir meine Frau vor 16 Jahren auch schon an der Tastatur fleißig dabei. Und so sah das Gemeindeleben damals in diesem recht kurzen Kellerraum. Also ich konnte gerade so stehen, dann waren meine Haare schon an der Decke. So fing es an. Es war 1990, wo wir uns dann als Verein organisierten und auch Gemeinnützigkeit erhielten. Wir mieteten unser erstes Gemeindezentrum mit 150 Quadratmetern dann in Hadamar an. Die Wahl des Ortes lag ganz einfach daran, dass ich zu diesem Zeitpunkt in Hadamar wohnte mit meiner Familie. Und hier sehen wir so ein paar Fotos aus dieser Zeit. Es war eine ehemalige Bankfiliale, ich glaube, die Volksbank war da vorher drin. Es war eine Zeit des Aufbruchs, das kann man so sagen. Eine große Schaufensterfront, die wir damals auch hatten, da an der Straße in Hadamar. In der Neugasse war das. Ein paar Jahre später mieteten wir noch weitere Räume dazu für die Kinderarbeit, weil wir hatten viele kinderreiche Familien, haben sie immer noch, und wir brauchten mehr Räume, und so mieteten wir gegenüber noch Raum dazu. Und dann war es 1994, und die Bilder habe ich mir zufällig entdeckt, dass wir schon mal hier waren. Sie erkennen die Sitze wieder, auf denen Sie sich jetzt auch befinden. In diesem Jahr haben wir jeden Monat einen Film hier gezeigt, in diesem Kino. Einen christlichen Spielfilm, freier Eintritt, wir haben das hier gemietet, damals mit meiner Wagner zusammen haben wir das gemacht, und so konnten wir hier dann Filme zeigen. Ich erinnere mich, meine Schwiegermutter sitzt da in der vierten Reihe rechts. Sie hat sich bekehrt in einem dieser Filme. Sie hat einfach dieses Gebet zum Schluss mitgebetet und hat seitdem eine Beziehung zu Jesus Christus und ist auch im Gottesdienst. Und so fing das an. Der Jesusfilm war das damals, den sie hier gesehen hat. So, vielleicht so die Alten von uns kennen noch diese Bilder. Ja, jetzt sind wir wieder hier, aber diesmal läuft hier jede Woche christliches Programm. Das ist doch schön. Es war 1998, nach weiterem Wachstum in den Gottesdiensten, wir sind auf ungefähr 65 Gottesdienstbesucher mit Kindern gewachsen, und wir mieteten nur 500 Meter entfernt Räumlichkeiten an. Ich habe leider von außen kein Foto gehabt. Am Neumarkt, das war unsere dritte Station, wie gesagt 500 Quadratmeter, ein großer Hauptraum, der war also wirklich riesig. Bei den Kinderräumen, da reichte es am Anfang auch aus, da waren wir ja nicht so verwöhnt von vorher. Und so kam man dann in diesen Räumlichkeiten 1998 an. 4 Jahre später, 2002, übernahmen wir die Jesus Christus Oase Biedenkopf. Das ist eine Gemeinde, die liegt ungefähr 90 Kilometer von hier, eben bei Marburg. Biedenkopf wurde Tochtergemeinde. Hier sehen wir ein paar Fotos vom Eröffnungsgottesdienst damals, wo wir sie übernommen hatten. Das ist jetzt ja auch schon 3 Jahre, im vierten Jahr jetzt schon. Ein Jahr später, 2003, entstand das Abenteuerland in Hadamar. Das ist nichts anderes als unser Kinderzentrum gewesen. Das waren das gewerbliche Räume gegenüber unseres Hauptzentrums, die wir dazu gemietet haben, um einfach mehr Platz zu haben für unsere Kinderarbeit. Hier sieht man so ein bisschen eindrucksmäßig, was da so los ist. Also es sind ja schon viele, viele Kinder da, sehr lebendige Kinder, tolle Kinder, die besten, die Sie sich vorstellen können. Müssen wir mal reingucken, sonntags morgens so unten in der Kinderarbeit. Da ist richtig was los. So entstand dieses Abenteuerland. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt bis zu 40 Kindern sonntags morgens im Gottesdienst. Und da können Sie sich vorstellen, da ist was los. 2004 dann begann unser Dienst in Ghana. Eine Entwicklung, die sich übrigens in Südkorea anbahnte. Weil das war auf einer Pastoren- und Leiterkonferenz in Südkorea, in Seoul, in der größten Gemeinde der Welt mit fast 1 Million Mitgliedern, eine lokale Pfingstgemeinde dort. Und die haben jedes Jahr so eine große Konferenz, wo aus der ganzen Welt Pastoren anreisen, um dort einfach Gemeindewachstumshilfen bekommen. Und da habe ich neben James Zode gesessen und ihn kennengelernt. Und da habe ich die Clara Kesslin, die heute ganz überraschend aus der Schweiz angereist war. Clara, bitte stellen Sie sich doch mal kurz hin. Ich möchte, dass Sie gesehen werden. Diese junge Frau, danke schön, ja. Die war Teil unserer Reisegruppe von Deutschland, die wir da mit Siegfried Müller nach Südkorea geflogen sind. Da haben wir uns kennengelernt und seitdem stehen wir auch in Kontakt. Also das sind zwei wertvolle Kontakte, die ich von Südkorea mitgenommen habe. Und da fingen wir eben an, Reverend James lud mich ein und sagt, komm doch mal, dien uns mal in Ghana, ich mache eine Konferenz, du bist der Sprecher und kommst mal und machst es mal. Ich habe da mehrere Einladungen bekommen in dieser Weise in verschiedene Länder der Erde und wusste aber schnell, das kann ich nicht leisten. Und so haben wir gebetet, meine Frau und ich. Und es war dann ganz klar, es ist Ghana, wo wir hin sollten. Ein Land, was ich mir persönlich wahrscheinlich nicht ausgesucht hätte. Ja, man fährt ja als Pastor auch gerne mal nach Amerika oder nach England oder so. Ja, in Erstweltländer, da ist das alles anders. Aber wenn du nach Ghana fliegst, dann bringst du ja was mit. Ja, da kann dir ja niemand die Kosten erstatten, die du hast. Insofern war das ein echter Dienst. Und wir sind aber auf andere Weise sehr gesegnet worden. Durch Bruder James, durch andere Geschwister dort, durch andere Pastoren, die wir da kennengelernt haben. Wo wir jetzt ja auch ein Netzwerk mit angefangen haben in Ghana mit schon fast 100 verschiedenen Pastoren und Leiter, wo wir dort die G12-Vision einführen und verschiedene Sachen machen. Es ist sehr spannend, was da gerade passiert. Unser Ziel ist es, jährlich mindestens eine neue Gemeinde in Ghana zu gründen und vielen Pastoren dort durch die Bildung dieses Netzwerks eine Hilfe zu geben, insbesondere durch Lehre, durch Konferenzen, durch Seminare. Und wir haben eben die große Freude, Reverend James Zode, bitte, stay up, please. Stand up, yes. Reverend James Zode, unser Missionsdirektor für Ghana. Thank you very much. Wir werden ihn nachher noch hören, er wird ein Grußwort bringen und er wird auch morgen hier sein. So für die, die morgen schon nicht wissen, was sie morgen früh so machen sollen und nicht irgendwo im Gottesdienst sein sollten oder sein wollten, sie sind herzlich eingeladen. Morgen früh werden wir den zweiten Teil der Eröffnungsfeier hier haben. Das wird auch sehr schön sein mit vielen, vielen Fotos und Bildern und eben auch ein bisschen mehr noch von Reverend James. Mit dem haben wir auch am Donnerstagabend hier einen Ghana-Abend. Ja, wer also da interessiert ist, Donnerstagabend 19.30 Uhr ist hier Ghana-Abend mit Berichten über die Arbeit in Ghana und eben auch mit einer Predigt von ihm. So, da haben wir aber noch ein paar Bilder. Ja. Konferenzen, Gemeindegründung, ein Mitarbeiter vor Ort. Und hier sehen wir auch das Mitarbeiterteam. Das sind die Herrschaften hier oben, die haben also ermöglicht letztendlich, dass diese Konferenzen, ich habe in Accra auf einer Konferenz gesprochen und in Ho, was die Regionalhauptstadt der Volta-Region ist. Und diese Mitarbeiter haben das alles organisiert, vorbereitet und das war ein großartiger Dienst. Dann erhielten wir 2004 einen weiteren Zuwachs in der Gemeindefamilie. Wir halfen der gerade entstehenden Gemeinde Jesushaus Allgäu bei der Geburt und stehen unserer süddeutschen Tochter auch weiterhin durch Beratung und Praktikhilfe zur Seite. Der Pastor ist auch hier, Pastor Gerd Prell, bitte stell dich da auch mal kurz, dass man weiß, wer ist dieser Mann hier. Dankeschön. So, er wird nachher auch noch ein Grußwort bringen vom Jesushaus. Christushaus, nicht Jesushaus. Christus, okay, das habe ich hier nicht mehr richtig. Aber wir wissen schon, wer das ist, von dem wir da reden. Jesus Christus, das kriegen wir hin. Okay. Ja, was ist bei uns passiert? Aus den 8 Gründern sind inzwischen 120 bis 160 Gottesdienstbesucher geworden und davon 40 bis 60 Kinder. Das heißt, 40% aller Gottesdienstbesucher sind Kinder in unserer Gemeinde. Also es ist ein großes Vorrecht, das auch zu wissen. Hier haben wir nochmal ein Foto vom Gottesdienst, das war noch in Hadamar. Und hier sehen wir mal unsere Wachstumsskala, so die Statistik interessiert ja sowas vielleicht mal. Der Anfang 88 und dann eine kontinuierliche Steigung. Wir hatten kein Jahr mit Nullwachstum, seit es uns gibt. Im Gegenteil, es steigt immer mehr an. Ja. Okay, jetzt bin ich glaube ich ein bisschen zu weit. Okay, lässt mich nicht mehr zurück. Lassen wir das mal so, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Nun, jetzt sind wir in Limburg. Gott hat da sehr klar gesprochen, in mein Herz schon vor vielen Jahren, dass es letztendlich meine Berufung ist, hier in meiner Stadt zu dienen und hierher zu kommen. Es war damals aus verschiedenen Gründen nicht möglich oder wie auch immer. Ich habe mich nicht getraut, in die Richtung weiterzugehen. Es lief ja auch alles hervorragend in Hadamar. Warum also alles ändern? Wer mag schon Veränderungen? Und doch sind es Veränderungen, die unsere größte Stärke sind, die uns weiterentwickeln helfen, die uns in unsere Berufung hineinbringen können. So begannen wir im Frühjahr 2004 tatsächlich dann mit der Planung. In Korea habe ich wirklich klar Weisung bekommen von Gott in dieser Zeit, wo ich da war. Auch etwas, was ich mitgebracht habe von da. Und so planten wir im Frühjahr 2004 den Umzug für 2006 im Sommer. Dann wird unser Mietvertrag normal auch regulär gekündigt, wäre So hatten wir mehr als zwei Jahre Zeit, uns auch vorzubereiten, unsere Herzen einfach auch zu verändern, weil einige taten sich doch sehr schwer damit, jetzt von Hadamar wegzugehen und eine andere Lokalität zu wählen. Und so planten wir das ebenso. Nur einige Tage später nach diesem Mitarbeitertreffen kam es zu großen Wasserschäden in Teilen des Gemeindezentrums, die wir von da ab nicht mehr nutzen konnten. Und das waren die Teile, wo unsere Kinder untergebracht waren. Also fast alle Nebenräume, die in unserem Hauptzentrum waren, waren nicht mehr zu benutzen. Zwei von uns in Auftrag gegebene Gutachten bestätigten unsere schlimmsten Befürchtungen. Sehr starker Schimmelpilzbefall in allen Räumen. Unser juristischer Berater, der auch aus diesem Fachbereich kommt, hat sich die Expertisen durchgelesen und sagte, ihr müsst sofort da raus. Ihr habt eine Fürsorgepflicht, ihr könnt da kein Darlehen bleiben. Ihr müsst das Ding sofort fristlos kündigen und ihr müsst gucken, wo ihr runterkommt. Und das war dann die Situation. Und wir hatten tatsächlich durch die notwendig gewordene fristlose Kündigung 5 Wochen Zeit zwischen Erhalt des ersten Gutachtens und dem umgezogenen Seins der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, was das heißt. 5 Wochen, um neue Räume zu finden, um zu gucken, dass das auch alles passt, um die Mitarbeiter zu mobilisieren, all diese vielen Dinge umzuräumen, zu lagern und so weiter. Und das alles in 5 Wochen. Im Nachhinein war das an sich schon ein Wunder, dass wir das so geschafft haben. Und das sehe ich wieder Gottes Hand auch klar drin. Gott führte mich auch schon zuvor immer wieder zu dem alten Metropoltheater in Limburg. Es gab mal eine Zeit, wo wir angedacht hatten, mit einer kleineren Gruppe hier eine Zweiggemeinde aufzumachen. Und da hatten wir schon mal mit dem Hans Weikart in Gesprächen gewesen, wollten unten das kleine Kino mieten, dieses, was jetzt der Multifunktionsraum ist. Aber das kam aus verschiedenen Gründen dann nicht zustande. Und so klopften wir jetzt als allererstes dort an und fanden dann in den Herrn Sawatzki, Schweikart und Martin, die ja auch jetzt zumindest 2 davon sind, da. Bitte stehen Sie doch mal kurz auf, dass man sie jetzt mal alle sieht. Das sind die Besitzer der Cineplex-Kette, Herr Schweikart, Herr Sawatzki. Und die Frau Rehse sitzt genau neben dem Herrn Sawatzki, das ist die Geschäftsführerin auch des Metropols, hätte ich fast gesagt, des Cineplex ist hier. Okay, die Begriffe müssen wir jetzt wirklich auseinanderhalten. So, wir wurden freundlich, sehr freundlich behandelt von allen 3 Gesellschaftern und unbürokratisch, kurzfristig, wie Iris schon gesagt hat, konnten wir dort tatsächlich unser altes Hauptgebäude am 15.11. geräumt haben und hier soweit die Dinge unterstellen oder auch schon vorbereiten und schon Kleinigkeiten hier tun. Und die werden auch noch, ein Grußwort vom Hans Sawatzki, das kommt noch, da freuen wir uns alle schon drauf. Viele ehrenamtliche Mitarbeiter der Gemeinde haben hier Großartiges geleistet in dieser Zeit bis zum heutigen Tag. Heute Morgen, ich weiß nicht, der Uwe, wann er hier raus ist, 5, 6 heute Morgen, irgendwie sowas, schätze ich mal, ich frage ihn jetzt nicht. Aber die haben wirklich bis zuletzt hier die Sachen vorbereitet, dass wir heute hier eine richtig tolle Einweihungsfeier haben. Ganz klasse. Auch mit Frau Rehse und Herrn Russ haben wir tolle Zusammenarbeit. Ganz klasse. Wir helfen uns gegenseitig, wo wir können. Und das ist mehr, als man sich wünschen kann normal, ja, als Nachbarschaft hier. Und wie ja bei uns bereits Tradition, steht nun an wieder das Zumieten weiterer Räumlichkeiten für die Kinderarbeit, was wir jedoch aus finanziellen Gründen vorerst noch nicht terminieren können. Das kann also noch mindestens ein Jahr dauern, bis wir dort wieder drüber nachdenken können. Aber das wäre dann der nächste Schritt. Nun, zuletzt möchte ich über die Vision und die Struktur ein bisschen was sagen, obwohl schon ein bisschen was gesagt wurde, auch in meiner Andacht. Das Ziel ist es, die kirchendistanzierten Menschen zu erreichen und partnerschaftlich mit den anderen christlichen Kirchen und Gemeinden zusammenzuarbeiten. Das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen. Das geschieht zum Beispiel durch unsere Mitarbeit im ACK, Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Limburg. Die Frau Schad, Leiterin vom Pfarrgemeinderat, ist heute hier. Der Herr Dompfarrer Wagner kann nicht hier sein wegen dem Klinikaufenthalt. Ich habe es selbst eben erst erfahren. Und der Vertreter der Evangelischen Landeskirche, der Professor Dr. Häuser, ist der da? Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich kenne ihn auch nicht. Ist schwierig, jemanden zu sehen, wenn man nicht kennt. Okay. Der Pastor Zells, mit dem haben wir auch enge Beziehungen von der Freien Evangelischen Gemeinde, der auch leider gerade in der Klinik liegt. Der hat uns also ein ganz liebes Grußwort geschickt, das wird Iris noch vorlesen. Und so haben wir noch einige, der Herr Keil ist hier vom ACK, er wird uns noch was weitergeben und so wollen wir noch ein paar liebe Geschwister hier sehen. Wir möchten Menschen nicht nur dazu bringen, das ist mir wichtig, dass sie sich zu Jesus Christus bekehren. Bekehren heißt ja umkehren. Ja, ich mache eine Kehrtwendung von meinem alten Lebensstil und gehe einen neuen. Das ist ein altmodiges Wort, es wird fast nicht mehr verstanden, aber es ist tatsächlich das Zutreffendste, was ich kenne. Wenn jemand Christus annimmt, dann ist es eine Bekehrung. ganz egal, ob er vorher religiös oder Kirchenmitglied war, aber es geht um das Herz. Bekehrt sich das Herz, kehrt es um zu Gott. Wir segnen unsere Stadt und unsere Region zum einen mit der Verkündigung des vollen Evangeliums. Und das volle Evangelium, das enthält eben auch den vollen Segen. Wie ich am Anfang jetzt schon mal gesagt habe, da ist eben Heilung mit dabei, da ist Erlösung mit dabei, da ist Befreiung und Wohlstand auch mit dabei. Sowie auch durch Gebet und Politik, für Wirtschaft, für Erziehungswesen und auch praktische Mitarbeit, wo wir können. Das ist der Weg, wie wir hier die Stadt segnen wollen und können. Und wir sind offen für jedes Angebot, dem zufolge wir dort mithelfen können. Die Struktur, oder warte mal, das war ja das, was ich hier vorhin noch hatte, volles Evangelium. Die Struktur, ich selbst bin Pastor im Bund Freikirchliche Pfingstgemeinde in der Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ich habe Ihnen mal so eine Grafik, die ist aus der letzten Idea gewesen, hinzugestehen, dass Sie sehen, dass der Bund Freikirchliche Pfingstgemeinde in Deutschland zwar kaum bekannt ist, das ist, weil es weniger als 40.000 Mitglieder sind, natürlich auch kein Wunder, die fallen in so einem Land wie unserem nicht weiter auf. Weltweit hingegen sind wir die größte evangelische Kirche. Ja, evangelisch, weil wir stehen auf dem evangelischen Glaubensbekenntnis. Und Sie sehen uns hier gerade so hinter den Katholiken und vor den Orthodoxen, ja, von der Ausrichtung her stehen. Das ist eine Zahl, die ist kaum bekannt in Deutschland. Das hängt mit dem Kirchensteuerrecht zusammen, was es nur in drei Ländern dieser Erde gibt, Deutschland, Österreich und Schweiz. Und wo es Kirchensteuer gibt, gibt es eine Amtskirche. Das heißt eine evangelische Landeskirche oder etwas Ähnliches, was einen Amtsstatus hat und darum auch das Gemeindeleben ganz anders sich entwickelt hat als in anderen Ländern der Erde, wo es einfach dann eben evangelische Freikirchen gab, die Lutheraner zum Beispiel oder, wie ich eben genannt habe, die Baptisten, die freien evangelischen Gemeinden, die Methodisten und vieles mehr, und die Pfingstler natürlich auch. Der BFP verzichtet auf sein Recht, Kirchensteuer zu erheben. Das ist vielleicht auch nochmal erwähnenswert, da wir an den Grundsatz der Freiwilligkeit glauben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir ein Glaubenswerk betreiben und dass Gott uns selbst versorgen möchte und das auch tut. Und ich kann Ihnen sagen, wir erleben das jetzt im 18. Jahr. Es funktioniert. Wir haben noch nie Kirchensteuer bekommen und auch noch nie einen staatlichen Zuschuss für unsere Gemeinde, sondern es trägt sich selbst durch freiwillige Spenden. Vielleicht ein Modell, was zunehmend auch in den Großkirchen Interesse wecken wird. Ich lese ja auch in der Idea immer wieder, welche Probleme dort auch finanziell herrschen. Ich denke, es kann nicht sein, wenn ein Pfarrer dann drei oder vier Gemeinden mitbetreuen muss und jeder soll dann frisch betreut werden und kraftvoll betreut werden. Das, glaube ich, kann kein Mensch auf Dauer leisten. Insofern müssen wir nachdenken, was für Modelle könnte es geben, einen Pfarrer für eine Gemeinde tatsächlich auch freizusetzen, der dann sich um die Menschen kümmern kann. Als Gemeinde selbst, also wir gehören als Gemeinde nicht zu dem BFP, sondern ich als Person gehöre dazu. Das ist diese Doppelmitgliedschaft, die möglich ist im BFP. Sondern als Gemeinde sind wir bisher noch unabhängige Gemeinde. Das kann sich durchaus auch ändern. Wir gehören als Gemeinde zur pfingstlich-charismatischen Bewegung. Das inkludiert natürlich die Pfingstbewegung, die wir eben gesehen haben, geht aber darüber hinaus, weil es sehr viele Independent Churches inzwischen gibt, die alle charismatisch, pfingstlich geprägt sind, aber wiederum durch lose Beziehungsnetzwerke miteinander verbunden sind. Man geht davon aus, dass es innerhalb der nächsten 10 Jahre die schnellst wachsendste und größte Kirchenbewegung gibt, die es je gab nach der katholischen Kirche. So dass wir weit über 800 Millionen Mitglieder haben werden im Jahr 2020 etwa. Wir haben derzeit mehr als 600 Millionen Mitglieder, 2 Millionen Gemeinden und 4 Milliarden Euro gehen jedes Jahr von diesen Gemeinden in die Weltmission bei einem Gesamtetat von etwa 54 Milliarden Euro. Dann haben wir 1,6 Millionen hauptamtliche Mitarbeiter, das sind natürlich meistens Pastoren, aber auch eben viele andere Jugendpastoren oder Kinderdienstmitarbeiter, je nach Gemeindegröße ist da auch viel mehr möglich. Und 2025 wird diese Bewegung auf 811 Millionen Mitglieder angewachsen sein. Da sehen wir also, das hat schon eine weltweite Bedeutung, auch wenn sie in diesem Land nicht so sehr bekannt ist. Aber es soll ja auch ein bisschen was an Aufklärung kommen an diesem Tag. Hier sehen wir die Ältestenschaft des Christuszentrums Limburg. Wir sehen eine paritätische Besetzung. 3 Ladies und 3 Herren sind hier mit dabei. Und dann möchte ich noch was sagen über unser Ausbildungsprogramm. Wir haben eine Bibelschule hier installiert, die auch weltweit arbeitet. Es ist eine Videobibelschule. Also wir arbeiten hier mit diesem großen Screen oder unten und haben dann verschiedene Lektionen von verschiedenen berühmt-berüchtigen Theologen aus der ganzen Welt, die da ihre besten Erkenntnisse mit reinbringen. Und hier sehen wir verschiedene Jahrgänge dieser Bibelschule, die einmal die Woche hier ist und mit der man bis zum Doktor abschließen kann, auch Universitätsdiplom erwerben kann. Dann haben wir unsere Pfadfinder, die sind sicher schon aufgefallen. Die sind hier überall gewesen, ja. Die Jungs und Mädels mit den hübschen, wie sagt einer, was ist das denn für eine Tracht? Okay, Tracht, andere sagen Uniform, andere sagen, wie heißt es richtig? Kluft, Kluft, das ist eine Kluft. Die Kluft aus der Kluft, nein. Das sind die Ranger. Also ich glaube, wir haben um die 50 Ranger inzwischen in der Gemeinde. Also viele, viele Kinder, auch Kinder, die nicht mal zur Gemeinde gehören, machen mit hierbei und haben Spaß. Und eben, es ist eine klar wertorientierte Pfadfinderarbeit. Also hier geht es um christliche Werte, die werden den Kindern auch vermittelt. Und das wissen auch die Eltern. Und wir haben, ich glaube, um die 10 Mitarbeiter. Hier sitzen auch einige. Hier sitzt Ewald und ja, Björn heute ohne Kluft, aber es sind einige da heute. Und unser Leben, das Gemeindeleben selbst, das verstehen wir nicht als hier in diesem Raum stattfindendes Leben, sondern wir sind eine Zellgemeinde oder zumindest dabei, eine zu werden. Und wir glauben, dass unser Gemeindeleben in Kleingruppen stattfindet. Wir treffen uns also wöchentlich in verschiedenen Privathäusern. Dort wird über die Bibel geredet. Eigentlich machen wir dort das, was Iris und ich am Anfang gemacht haben. Ja, wir haben eine Kleingruppe gehabt. Wir haben mit 5, 6 Leuten uns ausgetauscht, haben über die Bibel gesprochen, haben füreinander gebetet, wenn etwas war, haben uns beigestanden. Auch ganz praktisch geholfen, wenn irgendwo ein Umzug war, dann ist man natürlich als Kleingruppe voll mit dabei. Also es ist eine Art familiäre Beziehung, die da auch wächst und viele Freundschaften entstehen in diesen Kleingruppen. Hier sehen wir mal so eine, das war noch bei uns zu Hause, die Iris geleitet hat. So, und dann kann ich zum Schluss sagen, wir sind angekommen. Jemand fragt nämlich heute, kannst du das denn so sagen? Wir sind doch immer auf dem Weg. Sag ich, ja, das stimmt. Aber wir müssen auch erkennen, wann wir Teilziele erreichen. Und dieses Ankommen hier in Limburg heute, das ist für mich persönlich ein Ankommen in dieser Stadt heute. Wir sind zwar schon ein halbes Jahr letztendlich mehr oder weniger hier, aber heute ist das Ankommen für mich abgeschlossen. Heute gehen einige Wege weiter, wird einiges zementiert, fundamentiert und wir gehen neue Schritte weiter. Jesus liebt Limburg. Schauen Sie sich dieses Lebkuchenherz gut an, weil Sie werden das, wenn Sie nachher rausgehen, alle um den Hals gehängt bekommen, als kleines Andenken an diesen Tag. So, ich bedanke mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit. Mann, bin ich aufgeregt. Könnt ihr euch so einen Tag vorstellen? Okay.
So, wir freuen uns auf ein weiteres Lied von Tarek Aladan und Angelika Hassenflug. Und das Lied heißt Papa, bezieht sich auf unseren Vater im Himmel. Und danach dürfen alle, die mit einem Grußwort gekommen sind, schon mal ihr Zettel auspacken. Und dann werde ich einfach nacheinander sie bitten, oder euch bitten, die Grußworte uns zu bringen. Okay.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.